Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Früher ist uns beigebracht worden, dass es Frau und Mann gibt. Aber was ist, wenn sich jemand bei beidem nicht zugehörig fühlt?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
I can't explain the way I feel. Whatever happened in my mind. I never know if it's real. Can a feeling be a lie?
So wie unserem ESC-Star Nemo geht es auch anderen Menschen. Die Anzahl der non-binären Personen in der Schweiz ist zwar noch nicht erhoben worden, aber im Bericht der Nationalen Ethikkommission von 2020 steht, dass man in der Schweiz von rund 103'000 bis 154'000 Menschen mit non-binärer Geschlechtsidentität ausgeht. Und auf sie will man am diesjährigen Non-Binary People's Day aufmerksam machen. Wie fühlt es sich an, als non-binäre Person in einer Gesellschaft zu leben, die auf zwei Geschlechter ausgelegt ist? Für den Blick hat die Journalistin Sandra Casalini zwei non-binäre Personen getroffen. Tabea zum Beispiel erzählt ihr, dass Tabea sich schon seit Kind nicht bei der Mädchengruppe, aber auch nicht bei den Buben gesehen hat. Wo Tabea am Queeren Filmfestival letztes Jahr eine non-binäre Person kennengelernt hat, hat Tabea sich das erste Mal gesehen gefühlt. Tabea, aber auch Lino, die beide sehr offen mit ihrer Non-Binarität umgehen, haben der Journalistin gesagt, natürlich wollen wir am liebsten einfach unser Leben leben, statt täglich müssen um Akzeptanz kämpfen. Aber wieso tut sich unsere Gesellschaft genau mit dieser Akzeptanz so schwer? Warum ist es so ein grosses und teils auch hitziges Thema, wenn jemand non-binär ist? Und wie gehen wir am besten mit dem Wandel um? Darüber hat meine Kollegin Olivia Ruffiner mit Dagmar Pauli geredet. Sie ist stellvertretende Direktorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Psychiatrischen Uniklinik Zürich und gleichzeitig auch Autorin vom Buch «Die anderen Geschlechter, Nichtbinarität und andere ganz trans normale Sachen».
Herzlich willkommen im Durchblick, Dagmar Pauli.
Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Bevor wir uns vertieft dem Thema widmen, würde ich sehr gerne gerade am Anfang die Begrifflichkeit einordnen. Was bedeutet Non-Binarität genau?
Nicht-Binarität heißt, wenn es jetzt um die Geschlechtsidentität geht, heißt es, dass jemand sich weder ganz in der Kategorie Frau noch ganz in der Kategorie Mann wiederfinden kann. Also Menschen, die irgendwie dazwischen stehen oder sich anders fühlen, nicht klar als Mann oder Frau.
Mhm. Was gibt es sonst noch so für diverse Geschlechtsidentitäten, mit denen sich Menschen identifizieren?
Also ist ja so, es gibt mal binäre Transidentität, sage ich mal. Das sind Menschen, die sind mit einem männlichen Körper auf die Welt gekommen, identifizieren sich aber als Frau oder umgekehrt. Das ist, ja, nennt man ja Geschlechtsinkongruenz oder Transidentität, Transgender. Da gibt es so verschiedene Begriffe für das. Und nicht binär ist auch ein bisschen ein Teil davon, weil wir jetzt festgestellt haben, das wussten wir früher nicht, dass von diesen Menschen, die Transidentität haben, gar nicht alle so klar sind von Mann zu Frau oder umgekehrt, sondern eben auch mehr so dazwischen stehen. Da sind ungefähr 20% sind eben mehr so im nicht-binären Bereich von ihrer Identität und nicht so klar zugeordnet. Jetzt gibt es noch ganz viele andere Begriffe, und das ist nicht alles so wissenschaftlich genau zu definieren, weil das sehr unterschiedlich benutzt wird. Aber man kann vielleicht das auch ein bisschen so verstehen. Non-Binarität kann man wie so als einen Umbrella-Begriff, also so einen Überbegriff verstehen. Und darunter gibt es viele Unterkategorien, wie zum Beispiel Genderqueer oder dann sagen die manchmal Demi-Boy. Das bedeutet, ich bin schon so mehr auf der männlichen Seite, aber nicht ganz beim Männlichen, aber schon irgendwie im nicht-binären Bereich so. Aber ich glaube auch für Menschen, die sich jetzt nicht so gut auskennen, ist nicht so wichtig, alle Begriffe zu kennen, wenn jemand dann sowas benutzt und sagt, ich definiere mich zum Beispiel so als Genderqueer oder Demiboy, dann, wenn man das nicht weiß, dann kann man ja fragen, ja, was heißt es genau für dich und wie wünschst du dir, denn angesprochen zu werden? Und ah, das interessiert mich, ich kenne das noch gar nicht so, dann kann man sich das auch mal erzählen lassen. So, glaube ich, das ist das Wichtige.
Yep.
Da gibt's halt dann wieder Leute, die zum Beispiel sagen, ich kann mit dem gar nichts anfangen, ich bin eher so agender, also das heißt so gar nicht im irgendeinem Geschlecht, oder genderfluid, ich bin manchmal mehr im weiblichen, manchmal mehr im männlichen. Das sind aber seltene Sachen. Das ist gar nicht, alles gar nicht so häufig.
Die beiden Personen, die Sandra Casalini interviewt hat, die sind sehr offen damit umgegangen. Die haben sich auch sehr gefreut, dass man auf sie zugegangen ist und auch gefragt hat, sich dafür interessiert hat und wie sie auch genannt werden wollen, beide. Wie ist das so der generelle Tonus? Also ist es okay, wenn ich eine Person anspreche und frage, hey, wie möchtest du gern genannt werden? Was, oder kann das auch als übergriffig wahrgenommen werden?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Es kann tatsächlich schwierig sein, weil wenn ich zum Beispiel denke, diese Person sieht für mich so aus, wie wenn sie zwischen den Geschlechtern steht. Vielleicht ist es aber eine Transfrau, die möchte als Frau wahrgenommen werden, aber weil sie vielleicht nicht sehr früh eine Behandlung bekommen hat, sieht man das Männliche halt noch im Gesicht. Und das ist für die Menschen auch verletzend, wenn man ständig da so, wie ordnest du dich denn zu? Und dabei ist es für sie ganz klar, ich bin eine Frau und ich möchte gerne als Frau gelesen werden.
Ja.
Darum glaube ich, ich würde eigentlich empfehlen, ein bisschen zurückhaltend zu sein, weil ist es denn für uns so wichtig, jede Person gerade zuordnen zu können? Natürlich, wenn ich unsicher bin, muss ich ja vielleicht fragen, ich möchte sie ja auch nicht missgendern, dann sage ich er und sie ist eigentlich sie. Ich versuche natürlich schon auf die Signale zu achten. Wenn jemand sich klar als Frau präsentiert und sagt mir, ich bin Frau sowieso, dann frage ich nicht, ja, sind sie denn nicht binär, sondern habe ich ja gehört, das ist Frau sowieso, werde ich die auch so ansprechen. Also ein bisschen gucken, was die Person eigentlich selber ausstrahlt, was sie möchte, nicht so rumbohren, weil manche doch das vielleicht als verletzend empfinden, wenn man da in dieser Geschlechtlichkeit so rumbohrt und das für die vielleicht auch ein bisschen Privatsache ist, wie, so. Und dann kann man ja auch ein bisschen abwarten, ob eine Person dann auch was Besonderes mitteilen möchte oder nicht.
Und warum ist es nicht-binären Personen wichtig, dass andere wissen, dass sie nicht-binär sind?
Also die Menschen schildern das so, dass sie sich wirklich so unpassend fühlen in einer dieser Kategorien, dass viele sich sehr falsch beurteilt oder falsch zugeordnet fühlen, wenn man sie mit er oder sie bezeichnet. Sie empfinden, dass das nicht sie sind, dass es nicht zu ihrer Person passt und wünschen sich dann oft eine Ansprache nicht so mit diesen Pronomen, die so klar zum männlich oder weiblich zuordnen.
Warum tut sich unsere Gesellschaft so schwer damit, wenn sich nicht-binäre Personen sichtbar machen?
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass unsere Gesellschaft ja traditionell sehr viel Wert auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau legt. Also traditionell kennen wir ja nichts anderes. Und ich finde das auch in Ordnung, wenn man so sagt, ja, Mann und Frau, das ist doch sozusagen die Hauptsache. Man sieht es ja auch am körperlichen Geschlecht. Die meisten Menschen sind ja körperlich klar männlich oder weiblich. Und da hat sich das historisch so entwickelt, dass natürlich auch mit diesen ganzen unterschiedlichen Rechten und sehr viel Diskriminierung gegenüber Frauen dieser Unterschied so bedeutsam ist, dass wir es ist uns ganz, ganz wichtig, es sofort einzuordnen, ist die Person in dieser Kategorie oder in der anderen Kategorie. Und das irritiert uns total und verunsichert uns, wenn wir nicht genau wissen, wo diese Person hingehört.
Wie kann man Menschen mit einer nicht-binären Geschlechtsidentität gleich ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen, wenn jetzt eben genau die Kategorisierung, wo so wichtig ist, nicht vorhanden ist?
Ja, ich glaube, dass wir sowieso ein bisschen vielleicht als Gesellschaft wegkommen müssen von dieser, dass diese Zuordnung so bedeutsam ist. Wir sehen ja auch jetzt, dass es natürlich für bestimmte körperliche oder medizinische Sachverhalte ist es schon wichtig, aber im Gesellschaftlichen gleichen sich ja diese Möglichkeiten und die Rollen immer mehr an. Und auch die Rechte haben wir jetzt ja ganz viele Sachen so angeglichen, dass diese Unterscheidung im sozialen Bereich weniger wichtig ist und zwischen Mann und Frau. Und dass wir jetzt uns langsam auch an die Gedanken gewöhnen könnten, dass es vielleicht auch nicht so wichtig ist, wenn jemand sich da weder noch zuordnet, dass wir vielleicht erkennen müssen, dass uns damit nicht so viel verloren geht oder dass es uns nicht so viel Angst machen muss, wie wir eigentlich denken. Uns kann ja nichts passieren, weil ich versuche auch immer zu sagen, ja, wenn sich die Mehrheit wird sich ja weiterhin als klar männlich oder weiblich sehen und das wird ja diesen Menschen auch nichts weggenommen. Also ich kann mich weiterhin als Frau definieren und damit auch bestimmte Eigenschaften verbinden, wenn ich das möchte. Auch wenn das nicht mehr so klassisch ist, ich jetzt zum Beispiel für mich als Frau selber ja auch nicht alle Stereotypen weiblichen Eigenschaften gut finde oder da auf mich beziehe. Aber ich kann das machen, wenn ich möchte, mich so identifizieren und diesen Menschen wird nichts weggenommen. Und ich glaube, die Gesellschaft muss das merken.
Ja, und wenn ich jetzt so als Privatperson durch den Alltag gehe, gibt es irgendetwas, wo ich im Alltag machen kann, um das auch zu unterstützen?
Ich glaube, das fängt ganz früh an, dass zum Beispiel Eltern bei kleinen Kindern nicht so Geschlechtsstereotype anwenden. Für die meisten Kinder ist es vielleicht okay, wenn man sagt, du bist ein Junge und dann sind Jungen halt meistens so und so und dann entsprechen sie dem. Aber es gibt immer wieder, gerade bei Kindern, die so dem männlichen Geschlecht zugeordnet sind, dieses Problem, dann verhalten die sich anders. Die wollen auch mal Kleidchen anziehen. Und da fängt schon an, dass man im Alltag nicht so ein riesen Thema daraus macht, dass man die Kinder einfach mal machen lässt und nicht gleich denkt, ist das trans oder ist das falsch oder wir müssen jetzt die männliche Seite fördern. Warum soll das nicht männlich sein, wenn man sich mal ein Kleidchen anziehen will? Also da fängt es schon an. Des Weiteren geht es auch darum, dass ich, wenn ich im Alltag Menschen begegne, die sich nicht binär definieren, dass ich damit respektvoll und interessiert umgehe, dass ich also nicht sage, das ist Quatsch oder das ins Lächerliche ziehe, sondern ich frage, wie sie angesprochen werden möchten und versuche, das umzusetzen. Wenn ich dann Fehler mache, weil ich das noch nicht so gut kann, ist das, glaube ich, okay, solange ich respektvoll ihnen mitteile, dass ich mir Mühe geben werde.
Das ist ja genau etwas, wo, also wenn wir jetzt zurück zu den Kindern nochmal schnell gehen. Also ich habe auch als Kind mal Kleider von meinem Bruder angelegt und gefunden für einen Tag, so, jetzt will ich es mal ausprobieren, wie es ist, ein Bub zu sein, und dann am anderen Tag wieder gefunden, nein, Mädchen sein passt mir eigentlich besser. Ist das in dem Fall ganz normal?
Ja, das ist auf jeden Fall normal. Auch wenn es längere Phasen sind, das ist ja sowieso gesellschaftlich sehr eng. Also warum sind das jetzt die Buben und das die Mädchenkleider? Also dass man mal was ausprobieren will, was man sieht als kleines Kind, was man schön findet und vielleicht auch mal so eine andere Rolle ausprobieren will. Da soll man sich gar nicht viel Gedanken machen als Eltern, sondern das zulassen. Und vor allem bei den Jungen, die sich sogenannt mädchenhaft verhalten, nicht so ein Theater machen, weil das wird irgendwie noch abgewertet. Ne? Oder man denkt, oh, wird dieses Kind schwul oder trans? Dabei ist es doch nur ein Kind, was mal was Schönes anziehen will. Also da müssen wir uns wirklich mal entspannen.
Ja. Kritische Stimmen sagen ja genau bei so Sachen oder auch beim ESC-Sieg von Nemo, dass, wenn Kinder so Vorbilder sehen und dass das dann wie so in Anführungsschlusszeichen dazu treiben kann, dass man Geschlechtsidentitäten ausprobiert und dass man sie wie so dort anbringt in erster Linie. Wie sehen Sie das?
Ja, das wäre ja nicht so schlimm. Also wenn sie dann dadurch gebracht werden, dass sie mal verschiedene Sachen ausprobieren und vielleicht die Geschlechtsidentität nicht ganz so eng definieren, dann finde ich das ja auch ganz okay. Gesellschaften ändern sich und vielleicht ändert sich jetzt da was und dann haben vielleicht manche in der älteren Generation Mühe damit. Da wird ja niemandem einen Schaden zugefügt, wenn Kinder und Jugendliche, junge Menschen mehr ausprobieren. Was natürlich ein völliger Fehlschluss ist, dass dadurch Geschlechtsinkongruenz oder Transidentität entsteht, weil man sowas im Fernsehen sieht und dann kriegt man eine zum Beispiel Behandlung oder so für das. Das ist ja nicht so. Das findet so nicht statt und das ist auch gar nicht unsere Meinung, sondern man soll natürlich Jugendlichen einfach Zeit geben, das auszuprobieren und das ist ja auch nicht irgendeine Krankheit oder Störung. Also ich finde, auch dort könnten wir einfach uns vielleicht ein bisschen mehr entspannen und das auch die Jugendlichen mal machen lassen.
Ja. Wo sich der Wandel auch ein bisschen schwierig abzeichnet, ist auch in der Berichterstattung. Also gerade beim ESC-Sieg von Nemo ist bei vielen Medien ist wie so vorgeworfen worden, dass ihre Sprache sich infantilisieren würde, weil eben die Pronomen, die fehlen, werden mit dem Namen ersetzt. Und im Englischen ist das ja eigentlich ziemlich einfach. Im Englischen stellen sich sehr viel als they, them vor. Wie kann man das elegant in der deutschen Sprache anwenden? Gibt es da bessere Lösungen oder wie handhaben Sie das auch in der Praxis?
Also es gibt nicht so eine elegante Lösung. Ich finde eigentlich, soll man das auch mal den Menschen überlassen, die nicht binär sind. Die können ja auch Vorschläge machen, wie sie genannt werden möchten. Und dann üben wir das ein bisschen. Man gewöhnt sich ja an alles. Sprache verändert sich ja.
Absolut.
Und jetzt finden wir zum Beispiel das komisch, aber es gab auch schon mal welche, die haben gesagt, sie wollen auch auf Deutsch they, them, weil das dann so eine gute Lösung. Und dann haben wir das auch mal umgesetzt und haben dann zum Beispiel jemand hier, jugendliche Person dann so benannt. Also dann haben wir gesagt, they kommt heute zum Termin. Ne? Und dann geht das ja auch. Es ist ja niemand weh. Also man kann einfach mal Lösungen ausprobieren, ein bisschen kreativ sein und nicht immer gleich da so eine Weltuntergangsstimmung verbreiten, wenn sich, da sind ja nur ganz wenige trotzdem betroffen. Also muss man auch sagen, dass es nicht so viele sind. Also ist ja nicht so, dass jetzt das ganze Geschlecht der Gerüst zusammenstürzt, wie man so befürchtet. Das ist ähnlich, ich würde sagen, analog, wie doch viele so befürchtet haben, oh, wenn jetzt also dann die Schwulen heiraten und auch Kinder adoptieren können und die gleichen Rechte haben, dann bricht unsere ganze Familienstruktur zusammen. Das hat sich nicht bestätigt. Und wenn die Familienstruktur zusammenbricht, dann nicht deswegen, sondern aus ganz anderen Gründen, weil vielleicht Beziehungen nicht halten oder Strukturen, Großfamilienstrukturen nicht mehr so da sind, da gibt es ganz andere Gründe, aber nicht, weil jetzt irgendwelche Leute vielleicht, die ein bisschen divers sind, auch mal etwas machen dürfen. Also das glaube ich nicht, dass man, dass diese Ängste berechtigt sind.
Wie wichtig sind Vorbilder?
Ja, solange sachlich und gut berichtet wird, finde ich das sehr wichtig. Also ich hatte schon auch das Gefühl, dass Nemo vielleicht manche zum Nachdenken angeregt hat, dass das doch vielleicht einfach auch etwas ist, was nicht so mit nur einfach seltsam und Störung oder so, sondern dass Menschen, die sehr normal und begabt und interessant sind, einfach jetzt auch mal nicht binär sein könnten. Das glaube ich schon auch wichtig. Es war ja immer so wichtig, auch im Thema zum Beispiel Homosexualität, dass berühmte oder wichtige Menschen sich auch geoutet haben und man dann so gesehen hat, aha, das ist auch ein Teil der Bevölkerung und das ist jetzt gar nicht so was Schlimmes. Darum glaube ich, das ist schon ganz gut, wenn es Tage gibt, wenn das, und wenn an diesen Tagen das Thema nicht so hochgekocht, sondern einfach so sachlich besprochen wird, wie wir das jetzt hier machen, dann glaube ich schon, dass das auch was bringt.
Ja. Beim ESC-Sieg hat Nemo angekündigt, für den dritten Geschlechtseintrag im Schweizer Pass zu kämpfen. Wie ist die Entwicklung dort? Meinen Sie, das könnte etwas sein, das in den nächsten Jahren kommt?
Ja, ich glaube schon, dass wahrscheinlich das sich dahin entwickeln wird. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber ich denke schon, dass es Sinn macht, weil es gibt ja auch gar nicht nur die nicht-binären Menschen, die von ihrer Identität her, so wie wir es jetzt besprochen haben, zwischen den Geschlechtern stehen. Es gibt auch intergeschlechtliche Menschen, die körperlich zwischen den Geschlechtern stehen. Die sind so geboren, also auch körperlich. Und auch viele von diesen wünschen sich ja so einen dritten Geschlechtseintrag. Es gibt da noch ein paar rechtliche Probleme, glaube ich, in der Schweiz zu überwinden. Aber ich denke schon, das sehe ich positiv. Ich glaube, dass die Gesellschaft sich immer mehr öffnet und dass es vielleicht auch erkannt wird, dass das eine Möglichkeit ist, wie das ja in Deutschland ist das schon gemacht worden, in Österreich für unter bestimmten Bedingungen auch möglich. Es gibt schon Länder, die das schon eingeführt haben. Und da ist ja auch nicht so irgendwas Schlimmes jetzt passiert oder so.
Ja.
Ne, dass, da, es ändert sich gar nicht so viel. Das nutzen nicht so viele Leute, wie man denkt.
Wenn Sie jetzt einen Blick in die Zukunft wagen wollen, wie nehmen Sie den Wandel wahr? Was wird in den nächsten Jahren passieren in der Gesellschaft?
Also erstmal glaube ich, dass diese Angleichung zwischen der männlichen und der weiblichen Rolle, wenn man jetzt, wir gucken mal größere Zeitraum an, oder
ja.
Wie war es vor 100 und wie ist es jetzt? Es hat sich total verändert. Natürlich gibt es immer wieder ein bisschen Schwankungen, aber das hat sich sehr angeglichen. Die Rechte, das, was man denkt, was die Frauen können, die Mitsprache, die Rollenverteilung in der Familie, das ist nicht gleich, aber es hat sich sehr angeglichen. Und das, glaube ich, dieser Prozess ist nicht zu Ende, der geht ja noch weiter. Die nächste Generation hat schon wieder, noch wieder ein bisschen andere Vorstellungen und so weiter. Es geht, weil Frauen ja auch immer mehr gebildet sind. So dadurch, dass sich das Männliche und das Weibliche immer mehr angleicht in der Gesellschaft, und das, glaube ich, geht weiter, auch wenn es Backlashes gibt, wenn ich die große Bewegung angucke, dann würde ich sagen, dass auch diese Zuordnung vielleicht etwas an Bedeutung verliert gesellschaftlich, weil sie ja die gleichen Rechte und Pflichten haben. Wir haben jetzt zum Beispiel das Rentenalter gleich und so weiter. Wir haben versuchen dann mehr Lohngleichheit und so weiter. Dass dann irgendwann auch okay ist, wenn jemand sich in einer nicht männlich-weiblichen Kategorie definiert, weil es nicht mehr gesellschaftlich so eine große Bedeutung hat. Ja. Weil auch zwei Frauen können zusammen sein, zwei Männer können zusammen sein. Warum soll nicht eine nicht-binäre Person mit einem Mann zusammen sein? Es gibt dann weniger Probleme. Und dann glaube ich schon, dass auch durch das, dass man darüber spricht, so wie wir jetzt eine Gewöhnung eintritt und man vielleicht mit der Zeit auch merkt, ach ja, so schlimm ist es nicht. Nicht binär gibt es, so wie ich meine, schwul früher Schimpfwort und oh Gott, das kommt man gar nicht in den Mund nehmen. Das war verboten gesetzlich und so weiter, alles Mögliche. Und das findet ja jetzt auch niemand mehr. Und das gucke ich jetzt, natürlich gibt es Backlash und wieder Gegenbewegungen, die versuchen jetzt, das alles aufzuhalten. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das so gelingen wird, sondern dass es trotzdem in diese Richtung so Schritt für Schritt weitergehen wird mit Rückschlägen und so weiter. Aber ich sehe es als positiv, weil es ja dazu führt, wenn ich denke, wie ging es früher Menschen, die gab es auch. Es gab Transmenschen, es gab Homosexuelle, es gab Nicht-Binäre. Es gibt einige ältere Leute, die sagen, ich bin auch nicht binär. Ich wusste es immer nicht, ich konnte es gar nicht denken. Die gab es alle auch, oder? Und die hatten keine Worte dafür. Die fühlten sich so alleine damit. Also wenn ich mal 50 Jahre zurückgehe, oder? Die mussten das verstecken und verbergen. Jetzt kann man ja doch mal damit rauskommen. Das ist ja immerhin schon mal gut. Und es ist doch so eine Erleichterung. Darum, ich sehe es eigentlich insgesamt als positiv.
Also dass es quasi in ein paar, also dass es in längeren Zeitraum eigentlich gar kein Thema mehr ist, sondern dass es dann einfach wie so als komplett normal angesehen wird und man auch gar nicht mehr so,
ja, vielleicht,
so Gespräche wie jetzt eigentlich führen muss, weil es einfach so komplett Alltag ist.
Ja, vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass man das nicht so, wir führen ja jetzt auch nicht ein Gespräch darüber, ist das schädlich für Kinder, wenn sie bei zwei Frauen aufwachsen.
Ja.
Das traut sich schon gar niemand mehr, mit mir so ein Gespräch zu führen, oder? Im Radio. Ich meine, es gibt schon Leute, die würden das immer noch denken, aber das ist nicht mehr ein öffentlich debattiertes Thema, oder? Mhm. Man sagt, das ist jetzt okay, oder? Da haben wir uns jetzt dran gewöhnt.
Ja.
Das ist nicht schädlich, das geht auch, oder? Und diese Kinder, die gibt's und denen geht's auch nicht schlechter oder besser als anderen. Und so, glaube ich, tritt einfach doch schon so ein bisschen mehr diese Normalität in. Und dann wird man sagen, ja gut, dann gibt's halt auch ein paar Leute, die sich als nicht binär definieren und die, das macht man dann die Pronomen vielleicht so und so, wie sie es wünschen. Und dann können die ja auch noch ihren Geschlechtseintrag vielleicht wählen. Irgendwann in 10 oder 15 Jahren, weiß ich nicht. Und dann ist das auch nicht mehr so ein großes Thema wahrscheinlich, ja.
Danke vielmals für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung und für die guten Fragen. Schönen Tag auch Ihnen.
Wenn du noch mehr zum Thema Nonbinarität und zum Leben von Tabea und Lino möchtest erfahren, findest du in den Shownotes die zugehörigen Blickartikel. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns oder lass uns gerne eine Bewertung da. Mein Name ist Sina Albisetti und das letzte Wort hat wie immer der Reto Scherer mit einem Random Fact. Schön, habt ihr zugelassen und bis zum nächsten Mal.
Wenn alle Menschen den Papierverbrauch reduzieren würden, könnten die Bäume für mehr als 20 Jahre geschützt werden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.